11.42 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 14.10 Uhr, Oberheinz tritt von außerhalb vor die Haustür und wartet dort. 14.15 Uhr, Konopke verlässt mit unbekannter Person das Objekt und begrüßt bzw. umarmt die vor dem Haus wartende Person, in Klammern Oberheinz. 15.10 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 14.09 Uhr, Müller verlässt das Objekt. 15.38 Uhr, Oberheinz betritt das Objekt mit Taschen. 15.45 Uhr, Oberheinz verlässt das Objekt. 16.40 Uhr, Oberheinz betritt mit Sachen das Objekt. 16.45 Uhr, Konopke verlässt das Objekt, in Klammern, telefonierend mit Handy. 17.15 Uhr, Konopke betritt das Objekt mit einer vollen Tüte, in Klammern, Kaisers. 20.13 Uhr, Konopke verlässt das Objekt. 21.45 Uhr, Konopke betritt mit Freundin und Kind das Objekt. Ab etwa 22 Uhr tritt die Dunkelheit ein. Die ein- und ausgehenden Personen sind nicht mehr...
Bundeskriminalamt T13, Karl Weidt, Kriminalhauptkommissar. Ermittlungsverfahren gegen erstens Karl, Kalle Oberheinz, zweitens Knut Konopke, drittens Alexander Müller, viertens unbekannt. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129 a Strafgesetzbuch unter anderem versuchter Brandanschlag auf das Finanzamt Berlin-Moabit in der Nacht vom 9.05. auf den 10.05.2004. Hier Auswertung TKÜ-Maßnahmen SMS auf Handy Konopke. Am 19.05.04 erhielt Konopke um 10.44 Uhr vom Mobiltelefon des Anschlussinhabers Peter Schiller, Grässlichstraße in Mülheim, aus seinem Mobiltelefon eine SMS mit folgendem Inhalt. Kein gelbes Paket erhalten, warte in brennender Ungeduld, P. Diese Wortwahl der SMS ist in einiger Hinsicht bemerkenswert. Es ist nicht nur die Rede von einem Paket, sondern der Schreiber der SMS, vermutlich P, also Peter Schiller, bezeichnet ausdrücklich die Farbe des Pakets.
Es ist nicht nur die Rede von einem Paket, sondern der Schreiber der SMS, vermutlich P, also Peter Schiller, bezeichnet ausdrücklich die Farbe des Pakets. Zweitens. Mehrere derjenigen Brandanschläge, die der Gruppe zugerechnet werden, wurden mit einem Brandsatz verübt, der jeweils in einem gelben Postnormpaket deponiert war. Diese Bauweise entspricht der Bauanleitung für einen Brandsatz als politisches Mittel aus der Militant Nummer 144. Dieser Text wird neben weiteren Schreiben der Gruppe zugerechnet. Bei den Resten des Brandsatzes vom Anschlag auf das Finanzamt Moabit in der Nacht zum 15.05.04 befand sich ebenfalls ein Stück gelber Pappe, vermutlich von einem Postnormpaket. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Drittens. In diesem Zusammenhang erscheint ebenfalls die Wortkombination in brennender Ungeduld bemerkenswert. Viertens. Konopke erhielt diese SMS am 19.05.04, 10 Tage nach dem Brandanschlag auf das Finanzamt in Berlin-Moabit. Am 20.05.04 antwortete er, vermutlich auf diese SMS, folgendes. Buongiorno, Campagno, Post aus Berlin kommt erst später. Heute fliegen K und K nach Antalya. Saluti, K. Fünftens. Es konnten keine SMS oder Gespräche im Zeitraum ab dem 1.05.04 bis zum 31.05.04 festgestellt werden, in denen Konopke und Schillere weitere Hintergründe einer möglichen Postsendung besprochen haben. Sechstens. Im Allgemeinen pflegen Konopke und Schiller einen offenen Umgang am Telefon bei Gesprächen zu politischen und persönlichen Themen. Siehe TKÜ-Auswertungsberichte. Daher muss ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden Personen angenommen werden. Siebtens. Ergebnis. Ein Zusammenhang zwischen der SMS an den beschuldigten Konopke und dem Brandanschlag auf das Finanzamt kann weder ausgeschlossen noch mit Sicherheit angenommen werden. Das heißt, es kann derzeit nicht festgestellt werden, ob Schiller mit der SMS auf den Brandanschlag anspielt, beziehungsweise ob und von wem er über diesen Anschlag und dessen Hintergründe...
Als Anlage sind Aufzeichnungen zu allen Gesprächen und allen SMSen, zwischen Schiller und Konopke im Zeitraum zwischen dem 1.5.04 und dem 31.5.04 beigefügt. Anlage, 4 Seiten Gesprächsaufzeichnung.
11.42 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 12.40 Uhr, Konopke verlässt das Objekt.
Vermerk vom 25.06.2004. Bundeskriminalamt, T13, Kalweit, Kriminalhauptkommissar.
Bei der nachträglichen Auswertung der im Rahmen der Telefonüberwachung aufgezeichneten DFÜ-Verbindungen konnte eine Mail vom 24.05.2004, 19.20 Uhr von knut.konopke@imbiss.de an peter.schiller@bim.de festgestellt werden. Aus der Mail geht unter anderem hervor, dass Konopke bei seinem letzten Besuch in München abreisen musste, bevor er Schiller sein Geburtstagsgeschenk überreichen konnte. Er werde es deshalb mit der gelben Post an seine Arbeitsstelle schicken. Die SMS von Schiller vom 19.05.04 dürfte sich vermutlich auf diesen Sachverhalt beziehen.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Müller verlässt das Objekt.
Bundeskriminalamt, Dienststelle T13, Tagebuchnummer so und so. Sachbearbeiterverfahren, Felix Krull. Sachbearbeitermaßnahme, Felix Krull. Ereignisliste, laufende Nummer 5184 TKÜ, Beginn 14.25, Ende 14.27, Teilnehmer A, Rufnummer so und so, Teilnehmer B, Rufnummer so und so, Sprecher A, Knut Konopke, Zellenerkennung, Norichweg in Kreuzberg, Sprecher B, Ludwig Lütte, Anschlussinhaber David Trumpf. Verfahrensrelevant, ja, undefiniert. Vermerk, Ermittlungsverfahren gegen Karl Kalle Oberheinz, Knut Konopke und so weiter, wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung und so weiter. Hier Zitat von Marx in SBS.
Am 3.5.2004 um 11 Uhr meldet sich Konopke telefonisch von seinem Mobiltelefon bei Ludwig auf dem Anschluss von David Trumpf, Vogenstraße 7, 1348 Berlin. Ludwig ist der Sohn des beschuldigten Karl.
Konopke sagt zu Lütte. Du brauchst doch irgendwelche Hilfe da mit Marx oder irgendwas. Knut schlägt ihm vor, dass er Lütte etwas zu Marx erzählen werde. Lütte solle seine Unterlagen dazu mitbringen. Sie verabreden sich dazu für den kommenden Sonntag. Dieses Gespräch gewinnt vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass die Autorin auf Seite 2 des SBS zum Brandanschlag auf das Finanzamt in Berlin-Moabit folgendes Zitat aus Die deutsche Ideologie von Marx Engels verwendeten. Die Revolution ist nicht nur nötig, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen, um zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden. Es lässt sich doch keine Aussage dazu treffen, ob dieses Telefongespräch in einem Zusammenhang mit dem Zitat aus dem SBS steht. Derzeit sind folgende Erklärungen zum Hintergrund des Gesprächs denkbar. Erstens, Ludwig benötigte tatsächlich für sein Studium Informationen zu Karl Marx und hat sich deshalb an Knut Konopke gewandt. Ludwig dürfte dann gewusst oder zumindest vermutet haben, dass Konopke ihm wegen guter Sachkenntnis Informationen über Karl Marx geben kann. Zweitens, es könnte sich um eine verklausulierte Anspielung auf das Zitat im SBS handeln. Das würde allerdings bedeuten, dass sowohl Konopke als auch Ludwig diese Anspielung verstehen und somit in die Hintergründe des Anschlags, der 4 Tage später durch die Gruppe verübt wurde, eingeweiht waren. Der Sachverhalt kann augenblicklich nicht abschließend bewertet werden.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt.
Bundeskriminalamt, T13, Ermittlungsverfahren gegen Karl Kalle und so weiter. Hier Auswertung von Videobändern. Durch das Bundesamt für Verfassungsschutz wurden dem Bundeskriminalamt gemäß Anordnung des Generalbundesanwaltes Aktenzeichen so und so, Videobänder so und so über verschiedene observierte Hauseingänge zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen handelt es sich um Bänder mit folgender Beschriftung. Erstens Body 19.06. bis 24.06.2004. Zweitens Schwertwahl. Drittens
20.06.04, 11.42 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 14.10 Uhr, Oberheinz tritt von außerhalb vor die Haustür und wartet dort. 14.15 Uhr, Konopke verlässt mit unbekannter Person das Objekt und begrüßt bzw. umarmt die vor dem Haus wartende Person, vermutlich Oberheinz. 15.10 Uhr, Konopke betritt das Objekt.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt.
Konopke betritt das
Konopke
Objekt.
Betritt das Objekt.
Müller
Konopke verlässt das Objekt.
Konopke betritt das Objekt.
Konopke verlässt das Objekt.
Konopke betritt das Objekt.
Telefonieren
Konopke verlässt das Objekt.
Konopke betritt das Objekt.
Konopke verlässt das Objekt.
Mit einer
Konopke betritt das Objekt.
Klammern.
Konopke verlässt das Objekt.
20 Uhr.
Konopke betritt das Objekt.
Konopke verlässt das Objekt.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Veranstaltung. Wir möchten uns zunächst bedanken bei der Volksbühne und ihren Mitarbeitern und auch bei allen Unterstützern, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, und eine kleine Spendendose für diejenigen, die sich vielleicht finanziell beteiligen wollen, wird gleich rumgereicht. Wir werden heute bei der Veranstaltung vier Beschuldigte aus vier 129a-Verfahren kennenlernen. Insgesamt sind im Laufe dieser Verfahren 40 Beschuldigte von Überwachungsmaßnahmen betroffen gewesen, aber auch 2000 Kontaktpersonen, also im Schnitt für jeden Beschuldigten 50 Kontaktpersonen, entsprechend also das komplette Umfeld dieser Beschuldigten abgehört worden. Wir wollen heute ihre Geschichten kennenlernen und ich darf zunächst Jonas auf die Bühne bitten. Jonas ist 35 Jahre alt und arbeitet für eine Menschenrechtsorganisation. Er ist seit einigen Jahren politischer Aktivist bei Libertad, einer linken Initiative, die sich für politische Gefangene einsetzt. Und das BKA ermittelt bereits seit 2001 gegen ihn wegen Gründung bzw. Mitgliedschaft in der militanten Gruppe. Dann bitte ich Hauke auf die Bühne. Hauke lebt in Berlin und arbeitet im Netzwerk gegen die globale Landwirtschaft. Er half auch bei der Vorbereitung eines Aktionstages in Rostock anlässlich des G8. Und er ist einer der bisher 18 Beschuldigten im 129a-Verfahren wegen der militanten Kampagne gegen den G8 und wird von seinem Fall berichten. Dann bitte ich Thomas auf die Bühne. Thomas ist 29 Jahre alt. Und auch er seit vielen Jahren in antifaschistischen Initiativen aktiv, seit 95 auch Gewerkschaftsmitglied, und er ist freier Fachautor und Referent zum Thema Rechtsextremismus. Und gegen ihn wird seit 2007 der Vorwurf erhoben, er sei Mitglied in einer terroristischen Vereinigung. Und der vierte in der Runde ist André, wenn ich auf die Bühne bitten darf, Jahrgang 1970 und promovierter Sozialwissenschaftler. Er arbeitet als Lehrbeauftragter an der Humboldt-Uni hier in Berlin und ist freiberuflicher Soziologe und Publizist und in den 90er Jahren auch in verschiedenen Stadtteilinitiativen und Mieterorganisationen aktiv und Mitherausgeber und Autor der Zeitschrift Telegram. Er war ebenfalls an der Mobilisierung gegen den G8-Gipfel beteiligt und gegen ihn wird seit September 2006 ermittelt, ebenfalls wegen Mitgliedschaft in der militanten Gruppe, die eine terroristische Vereinigung sein soll. Er wurde am 31. Juli festgenommen und saß 3 Wochen in Untersuchungshaft und auch er wird von seinem Fall berichten. Mein Name ist Constanze, ich gehöre zum Chaos Computer Club und darf heute die Moderation übernehmen. Zunächst wollen wir damit beginnen, die tatsächlichen Vorwürfe, wie sie in den einzelnen Verfahren erhoben werden und die Konstrukte, nach denen ermittelt wird, zu berichten. Also eine Zustandsbeschreibung der Fälle. Und ich bitte Jonas vielleicht zu beginnen und seinen Fall vorzustellen.
Ja, guten Abend. Guten Morgen. Ja. Gut. Also gegen mich wird, wie gesagt, seit dem Jahr 2001 ermittelt, kurz nachdem die militante Gruppe erstmals öffentlich in Erscheinung trat. Dieses Ermittlungsverfahren, in dem ich Beschuldigter bin, das betrifft insgesamt 5 Personen, 5 Männer. Seit 2001 wurde aber zunächst gegen 3 Personen, gegen mich und 2 meiner Freunde und Genossen, die wir uns gemeinsam in der Initiative Libertad engagieren. Wir waren die ersten Beschuldigten. Das begann damit, dass nach dem ersten öffentlichen Inerscheinungtreten der militanten Gruppe im Sommer 2001 der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt nach § 129a eröffnete. Etwa einen Monat später erhielt dann die Bundesanwaltschaft ein Dossier des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus Köln, in dem im Wesentlichen 2 Dinge dargelegt wurden. Das erste, was der Verfassungsschutz dem Generalbundesanwalt mitteilte, das war, dass die militante Gruppe eine Tarnbezeichnung sei für eine schon seit geraumer Zeit im Raum Berlin agierende und unter wechselnden Namen operierende linke Gruppe sei, die auch Anschläge schon verübt hätte. Und zweitens, dass die Mitglieder dieser agierenden und dem Verfassungsschutz bekannten Gruppe, die jetzt unter dem Namen militante Gruppe aufträte, dem Verfassungsschutz bekannt seien. Und zwar handelte es sich dabei um mich und meine 2 Freunde. Das wüsste der Verfassungsschutz aus operativen Maßnahmen, die also die Behörde gegen uns seit einigen Jahren führe. Was sie dabei herausgefunden haben bei ihren Maßnahmen, das war vor allen Dingen, dass wir politische Aktivisten sind, dass wir Mitglieder der Initiative Libertad sind, dass wir uns für politische Gefangene einsetzen und die bestehende Gesellschaftsordnung ablehnen. Das ist alles völlig zutreffend, was da herausgefunden wurde. Nur hätte man vielleicht nicht unbedingt dafür diese operativen Maßnahmen benötigt, denn das alles haben wir immer in aller Öffentlichkeit auch so gesagt, unter anderem eben genau zu jener Zeit hier zusammen mit der Volksbühne 2 große Veranstaltungen etwa zur Freilassung der Gefangenen aus der Rote Armee-Fraktion organisiert. Das an sich war also kein großes Geheimnis. Um der Sache also ein bisschen mehr Würze zu verleihen, hat der Verfassungsschutz dann auch geschrieben, aber einer meiner Freunde hätte auch unter einem Pseudonym an einem Treffen teilgenommen im Jahr 2000. Der Verfassungsschutz konnte nicht sagen, wer sonst an dem Treffen teilgenommen hat oder wo es stattgefunden hatte. Aber er konnte mit Sicherheit sagen, dass einer von uns dabei war. Und auch wenn man nicht genau wusste, wo es war, so konnte man doch Observationsfotos anfertigen, die mein Freund also beim angeblichen Betreten dieser Zusammenkunft zeigten. Das fand später auch das BKA eigenartig. Aber zunächst war es völlig ausreichend für den Generalbundesanwalt, um hier also nun gegen uns zu ermitteln. Dann hat man umfangreich ermittelt, 2001, 2002 erhielten wir dann einen Hinweis, dass etwas da nicht ganz in Ordnung ist. Nämlich bekam ich eine Telefonrechnung, die sehr teuer war, die ich mir deshalb angeschaut habe. Und der Grund für die Teuerung war, dass mir die abgehörten Telefonate in Rechnung gestellt wurden. Und dadurch war mir bekannt, dass also da viele Verbindungen nach Meckenheim und Köln liefen, die ich nicht beauftragt hatte. Ja, da bin ich dann aktiv geworden, habe also versucht, vergeblich herauszufinden, was es denn auch damit auf sich hat. Mehr Licht in die Angelegenheit kam dann ein Jahr später. Da wurden nämlich ich und meine beiden Freunde und ein weiterer Freund im Magazin Focus als Anführer der militanten Gruppe bezeichnet. Nur die letzten Beweise fehlten noch bis zur Festnahme. Es wurde dann auch aus Akten zitiert. Später stellte sich raus, die hatte das Magazin von BKA-Beamten gekauft, die sich einen Zuverdienst gönnten. Danach geschah 4 Jahre nichts bis zum 9. Mai, kurz vor dem G8-Gipfel in diesem Jahr. Da standen dann die Herren des Morgengrauens, also auch im Morgengrauen vor unserer Tür, wollten dann auch rein, auf der Arbeitsstelle, zu Hause. Ja, Vor 2 Monaten haben wir jetzt Akteneinsicht erhalten und erfahren, was uns vorgeworfen wird seit nunmehr 6 Jahren.
Also aus Sicht der Ermittler bist du auch ein Kopf der terroristischen Vereinigung, richtig?
Das wird da angedeutet. Sie denken ja gerne in solchen Kategorien.
Mhm. Gut. Und Hauke, bist du denn auch ein Kopf einer terroristischen Vereinigung, wenn auch einer anderen?
Ja, in den Augen des Verfassungsschutzes bin ich ein solcher. Also der Verfassungsschutz in unserem Verfahren, also wir sind von dieser Hausdurchsuchung am 9. Mai betroffen gewesen. Insgesamt waren ja damals 900 Beamte im Einsatz in 40 Objekten. Und ich bin da einer dieser Hauptbeschuldigten in dem Verfahren. Der Verfassungsschutz observiert uns, 4 der späteren 5 Hauptbeschuldigten dieses Verfahrens, der Militantenkampagne gegen den G8 seit dem Jahr 2000. Er bewacht besonders die Telefone und unseren E-Mail-Verkehr und meint im Zuge dessen herausbekommen zu haben, dass diese 4 Hauptbeschuldigten die Autoren des Buches Autonom in Bewegung sind und was im Jahr 2002, 2003 entstanden ist. Und ab dem Jahr 2004 seien diese 4 Autoren zugleich die Initiatoren der militanten Kampagne gegen den G8, so meint es der Verfassungsschutz, zu sehen. Der hat dann im Jahr 2005 seine Erkenntnisse dem Bundeskriminalamt, dem BKA, übermittelt. Kurz danach, ereignete sich einer der ersten Anschläge im Rahmen der sogenannten militanten Kampagne im Hamburger Raum. Im Zuge dieser militanten Kampagne, so laut der Bekennerschreiben, ereigneten sich dann 14 weitere Anschläge, die alle von dem Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz dieser Kampagne zugeordnet worden sind, obwohl das häufig da gar nicht drin stand. Diese Anschläge richteten sich vor allem gegen meistens Autos, manchmal auch Privatgebäude, Häuser von Managern, Autos von Firmen, Managern hochrangiger Industrieunternehmen, aber auch Wirtschaftsforschungsinstitute sowie Einrichtungen der Bundesregierung. Manchmal wurden dann auch noch die Privathäuser der Manager mit Farbe verziert. Das alles war dann in den Augen des Bundeskriminalamtes ein hinterhältiger terroristischer Akt und hat das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland, besonders im Ausland, geschädigt, wie es in einem späteren Beschluss des Bundesgerichtshofs heißt. Das ist im Grunde die Grundkonstruktion. Und im Zuge des Ermittlungsverfahrens, des 129a-Verfahrens, was seit dem Frühjahr 2006 läuft, hat die Bundesanwaltschaft dann die Zahl der Beschuldigten von 4 auf insgesamt 18 erhöht. Und das geht dann hauptsächlich durch die Konstruktion der Kontaktschuld, weil eben der Hauptbeschuldigte X die Person Y kennt und sich mit ihr gar konspirativ verabredet, also zum Beispiel am Telefon, kommst du morgen zum Essen, und der Eingeladene sagt ja, und dann wird das Telefon aufgehängt, und das ist dann konspirativ. Damit ist dann diese Person Y verdächtig. Ein besonders markantes Beispiel will ich noch vortragen, so damit ihr euch vorstellen könnt, wie denn die überhaupt so eine Konstruktion einer terroristischen Vereinigung sich zusammenbacken. Beispielsweise gerät im März 2007 der Mitbewohner eines Hauptbeschuldigten, Bernhard Jan Ole, in das Visier des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes deswegen, weil Jan Ole laut Akten umfangreiche Recherchen gegen die Firma Dussmann erstellt hat. Laut Erkenntnissen des Verfassungsschutzes war Jan Ole im Januar 2007 3 Minuten auf dem Internetportal der Firma Dussmann. Zufälligerweise ereigneten sich 4 Wochen später 2 Anschläge, Farbanschläge glaube ich waren es, gegen Filialen der Firma Dussmann in Hamburg und Berlin. Und dazu gab es auch ein Bekennerschreiben. Folglich ist Jan Ole laut Erkenntnissen und Behauptungen des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamts der Autor des Bekennerschreibens. Zugleich wohnt aber eben Jan Ole mit dem Bernhard zusammen, und Bernhard wiederum ist verantwortlich für die Internetpräsentation der Gruppe Fels, also ist Jan Ole Mitglied dieser terroristischen Vereinigung. So schnell wird man eben zum Terroristen.
Okay, dann haben wir die ersten Einblicke in die Logik der Ermittler. Wie sieht es denn bei dir aus, Thomas? Bist du auch ein Kopf einer terroristischen Vereinigung und Vordenker?
Nee, ich glaube, ich bin eher in der hinteren Reihe gelandet. Ich bin nämlich einer der Berliner Beschuldigten im Verfahren, das eigentlich sich auf Bad Oldesloe bezieht. Und es richtet sich gegen 11 Personen aus Norddeutschland, 9 aus Norddeutschland und 2 aus Berlin wurden noch hinten angehängt, weil ohne Berlin gibt es keine richtige rassistische Vereinigung. Und Ausgangspunkt ist halt ein Brandanschlag auf eine Firma in Bad Oldesloe, der war im März 2006. Und über die Auswertung des Bekennerschreibens wurde halt eine Verbindung zu 3 früheren Brandanschlägen gezogen. Einmal auf die Bundeswehr in Berlin und eine weitere Firma in Bad Oldesloe, das war im Jahr 2004, und ein Brandanschlag auf einen Bundeswehr-Musikbus in Glinde 2002. Auf jeden Fall wurde in mehreren Bekennerschreiben Textbausteine wie aus unserer Sicht oder deutsche Firmen verwendet. Und damit war klar, alle 3 Anschläge hängen zusammen. Und nach dem jüngsten Anschlag hatten sie geguckt, wie können sie gegen linke Szene in Bad Oldesloe ermitteln. Und haben halt auch nachgeguckt, wer hat in der Nacht miteinander telefoniert. Das ist der einzige Ansatz in diesem ganzen Verfahren, wo halt rauskam, über die Verbindungsdaten, 2 Politaktivisten haben miteinander telefoniert. Also keine Gesprächsinhalte, nur waren eingeloggt in Bad Oldesloe. Und dann von denen ging es dann immer weiter, dann kamen die Freunde ran, dann irgendwelche Nachrichtenmittler und Bekannte. Da wurde halt gesagt, die gehören alle dazu. Dazu muss man wissen, dass eigentlich im Anschluss immer allen vorgeworfen wurden, sie hätten eine hohe Telefon-Gesprächsdisziplin, würden ihre Telefone häufig ausschalten oder hätten noch manchmal 2 Handys. Deswegen ist der Gedanke absurd, dass sie ausgerechnet bei der Tat mehrfach miteinander telefoniert hätten. Auf jeden Fall bin ich auch mittels Kontaktschuld und durch mein politisches Engagement zum Terrorverdächtigen geworden. Die Gründe, die ich den Durchsuchungsbeschluss gelesen habe, als bei mir durchsucht wurde, waren recht knapp. Das hieß erstens, ich sei im Antifa-Bereich sehr aktiv. Ich hatte Kontakt zu den übrigen Beschuldigten. Ich hätte an einer Weihnachtsfeier 2005 in einem Jugendzentrum in Bad Oldesloe teilgenommen. Ich hätte an einer Demonstration in Hamburg teilgenommen. Und ich sei auch aktiv als Globalisierungs- und Militarismusgegner in Erscheinung getreten. Das war ausreichend, um meine Wohnung und meinen Arbeitsplatz zu durchsuchen. Wer glaubt, das sei schon an den Haaren herbeigezogen, da habe ich auch noch ein paar Beispiele von der Bildungslogik. Zum Beispiel wurde unserem Umfeld vorgeworfen, dass wir gerade nicht an einer Anti-G8-Gipfelkonferenz teilgenommen hätten. Und zwar, ich muss es mal zitieren, sonst glaubt es mir keiner. Da steht halt, von der Aktionskonferenz in Rostock halten sich die Beschuldigten demonstrativ fern. Es muss angenommen werden, dass die Mitglieder der Gruppierung damit rechneten, Ziel von Überwachungsmaßnahmen zu werden und deshalb auffallend unverdächtiges Verhalten zeigten. Aber auch sportliche Betätigung in unserem Umfeld wurde uns zu Verhängnis. Da wurde mich ermittelt wegen einem Farbanschlag auf das Kempinski Hotel in Heiligendamm 2006. Und da wurde ein messerscharf kombiniert, auch ein Zitat, über die Telefonüberwachung wurde festgestellt, dass die Mitglieder der Gruppierung zum Teil den Sport Freerunning betreiben. Da eine Annäherung mit dem Auto eine zu große Entdeckungsgefahr birgt, bietet sich der Weg zu Fuß durch den Wald an. Hierbei ist die betriebene Sportart ein gutes und gewolltes Ausrufezeichen Training. Ergebnis dieser Art von Ermittlungen waren dann Durchsuchungen gegen 9 Beschuldigte in Hamburg und Umgebung am 13. Juni 2007. Und wir Berliner sind dann eine Woche später nochmal am 19. Juni 2007 durchsucht worden.
Also wenn man zusammenfassen will, kann man sagen, du hast absichtlich deinen Körper gestählt für deine terroristischen Aktivitäten und konspirativ dein Handy ab und an ausgemacht?
So eine Art.
Und dann bist du auch absichtlich nicht nach Rostock gefahren?
Genau. Ja. Also später ist sogar, unser Umfeld würde so tun, als würden sie Antifa-Politik machen, um ihre antiimperialistische Gesinnung zu verbergen.
Klar. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir diese Ermittlungslogik nochmal steigern können. Vielleicht berichtet ja André über seinen Fall. André ist ja vielleicht durch die Medienpräsenz noch am breitesten bekannt hier in Berlin und auch durch einige Fernsehbeiträge. Das heißt, einige werden vielleicht den Fall schon kennen, aber die Details hier sind natürlich auch sehr interessant.
Ich werde vor allen Dingen auf 2 Aspekte aus dem Ermittlungsansatz in unserem Verfahren, also was ja auch ein Verfahren gegen Mitgliedschaft in der militanten Gruppe der terroristischen Vereinigung, die jetzt nur noch eine kriminelle Vereinigung sein soll, sich bezieht, obwohl wir also ein anderes Verfahren und eine andere Verfahrensnummer haben als das von Jonas beschriebene Verfahren. Also es gibt mindestens 2 Ermittlungsverfahren gegen die militante Gruppe, die auch aus Perspektive des BKA bisher noch wenig miteinander zu tun haben. Ich will auf 2 Aspekte genauer eingehen. Das eine ist, überschreibe ich als Verdachtsmomente wissenschaftlichen Arbeitens und Publizierens, was bei uns eine Rolle spielt. Und ein zweiter Aspekt, der sich auch anschließt an das, was die anderen schon erzählt haben, ist diese Logik, wie Verfahren um weitere Personen erweitert werden, also wie aus angeblichen Kontaktpersonen dann selber Beschuldigte in solchen Verfahren werden können. Aus den Ermittlungsakten geht mal 2006 gegen mich und drei Freunde ermittelt. Das sind Freunde, die auch publizistisch tätig sind oder im wissenschaftlichen Bereich arbeiten und Politaktivisten sind. Und uns wird vorgeworfen, dass wir Mitglieder der terroristischen Vereinigung Militante Gruppe sein sollen. Die Indizien zur Eröffnung des Verfahrens lesen sich so ähnlich wie in den anderen Verfahren. Die Beschuldigten haben Kontakt in die linke und linksextremistische Szene, beteiligen sich an Mobilisierungen wie etwa gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. In Behördensprache heißt das dann in dem von linksextrem inszenierten Widerstand gegen den Weltwirtschaftsgipfel. Die Beschuldigten verfügen über die intellektuellen Fähigkeiten, die vergleichsweise anspruchsvollen Texte der militanten Gruppe zu formulieren, und sie haben als Wissenschaftler die Gelegenheit, unauffällig in Bibliotheken zu recherchieren. Und als sozusagen der herausstechende Analyseansatz in der Eröffnung des Verfahrens, sie benutzen in ihren Texten so auffällige Begriffe wie Gentrification, Prekarisierung, drakonisch, Bezugsrahmen, politische Praxis. Im Frühjahr und Sommer diesen Jahres wurden dann die Ermittlungen auf weitere Personen ausgeweitet, und zwar auf diejenigen, die in der Nacht zum 31. Juli festgenommen wurden, als sie versucht haben sollen, mehrere Bundeswehrfahrzeuge in Brandenburg anzuzünden. Und die Beziehung war, dass einer dieser drei Festgenommenen sich zweimal mit mir als einem der vier Ursprungsbeschuldigten unter angeblich konspirativen Bedingungen getroffen haben sollte. Und als die drei Männer in Brandenburg festgenommen wurde, bestand dann für die ermittelnde Staatsanwältin kein Zweifel. Die drei Antimilitaristen, die sind gar keine einfachen Brandstifter, sondern die müssen Terroristen sein, weil sie Kontakt zu diesen vier Ursprungsbeschuldigten hatten. Und auch gegen uns als vier intellektuelle Redelsführer, wie es in den Schreiben heißt, der Bundesanwaltschaft, schien der versuchte Brandanschlag in Brandenburg die Vorwürfe zu erhärten. Das endete dann in der Festnahme der drei in Brandenburg Festgenommenen und in der Festnahme von mir am 31. Juli. Die Bundesrichter im dritten Strafsenat in Karlsruhe, beim BGH, die haben diesen gedanklichen Kurzschluss inzwischen ja zurückgewiesen, die haben den Haftbefehl gegen mich aufgehoben, die haben auch eine Haftverschonung für die drei in Brandenburg festgenommen inzwischen erwirkt, und trotzdem lohnt sich so ein Blick auf die Logik in diesen Ermittlungen, und gerade der Anfangsverdacht, den ich eben beschrieben habe, so suggerieren es jedenfalls die Akten, ist das Ergebnis einer Internetrecherche. Also die haben bestimmte Begriffe aus dem Bekennerinnen-Schreiben oder Bekennerschreiben der militanten Gruppe herangenommen und haben dann im Internet danach gesucht, wo finden sich Übereinstimmungen, wo finden sich auffällige Phrasen, also ein paar dieser Begriffe, die auffällig erschienen, habe ich gerade ja schon benannt, und daraus wurde dann ein Anfangsverdacht gegen uns zusammengebastelt, und das heißt also, dass das Publizieren und Veröffentlichen selbst zu so einem Anhaltspunkt in den Ermittlungsakten wird, und das wiederum bedeutet, dass ganze Berufsstände, also etwa Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, also alle, die ihre Texte noch dazu dann in netzgebundenen Medien womöglich ablegen, in dieser Ermittlungslogik viel, viel schneller in das Raster erfahren einer solchen Ermittlung, und aus der Perspektive, wie wir das kennengelernt haben, scheint der Verdacht, der ja sonst eher der Ausgangspunkt von polizeilicher Arbeit sein sollte, in 129a-Verfahren eher das Ergebnis zu sein. Also die Ermittlungsarbeiten führen gar nicht so sehr dahin, eine bestimmte Straftat aufklären zu wollen, sondern die werden geführt, um Verdächtige zu produzieren. Es gab dann in unserem konkreten Fall ja relativ viel öffentliche Präsenz und Empörung dazu. Die Generalbundesanwältin Monika Harms hat noch am 26. August, also drei Tage nach meiner Haftentlassung, sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sehr empört gegeben. Und ich zitiere mal kurz die Generalbundesanwältin.
Muss das sein?
Es sind keine dummen Bubenstreiche, wenn Bundeswehrfahrzeuge angezündet werden, und der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof erlässt keine Haftbefehle nur aufgrund wissenschaftlicher Veröffentlichung, wie es in manchen Medien unterstellt wird. Man mag das als eine sozusagen Stellungnahme erstmal hinnehmen, doch wenn man sich das Profil des Bundeskriminalamtes, des BKA, anschaut für ein sogenanntes Raster für potenzielle oder mögliche MG-Mitglieder, dann stellt sich diese Aussage der Bundesanwältin eigentlich wieder auf den Kopf, denn darin werden vor allen Dingen 5 Punkte benannt von diesen vermutlichen Mitgliedern. Die sollen a) enge soziale Bindung innerhalb der Gruppe haben,
Also Freundeskreise zum Beispiel sind da schon ziemlich verdächtig. Sie sollen ein außergewöhnliches politisches und historisches Wissen haben, was sie abschöpfen. Sie sollen die Fähigkeit haben, wissenschaftlich analytisch zu arbeiten, komplexe Texte zu erstellen. Sie sollen Zugriffsmöglichkeiten auf umfangreiche politische, historische Literatur und auf umfangreiche Tagespresse haben. Darunter stellt sich die Bundesanwaltschaft oder das BKA ein Spektrum von Presse von der FAZ bis zur Jungle World vor. Obwohl das gar keine Tagespresse ist. Und darüber hinaus sollen gegen die Beschuldigten keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen und die verdächtigten Personen sollen weder klassische Autonome noch klassische Anti-Imps sein. Also das heißt, also die Zielgenauigkeit dieser Kriterien, die ist relativ weit gefasst und vermute, dass mindestens die Hälfte hier im Saal in dieses Raster hineinpasst. Und wir haben das wahrgenommen als gebildet, unauffällig, irgendwie links. Das reicht in diesem konkreten Fall dafür, diesen Terrorvorwurf erst einmal zu bekommen. Ein zweiter Aspekt, der auch in den anderen Verfahren eine Rolle gespielt hat, den es auch bei uns gab, war das angeblich konspirative Verhalten, also Verabredungen, wo man nicht sagt, wann und wo man sich trifft oder sich nicht genau verabredet, über was man denn am Abend in der Kneipe sprechen will. Das gilt als konspirativ, das Nicht-Mitführen eines Mobiltelefons, die Nutzung von E-Mail-Accounts, die nicht auf deinen Namen angemeldet sind, also Sonne72 zum Beispiel, wäre schon eine ganz auffällige Angelegenheit, wenn man sich so eine Fantasienamen nimmt. Und wenn man dann dazu noch das Internet benutzt, dann ist das nicht nur konspirativ, sondern dann ist das in der BKA-Logik außergewöhnlich hochkonspirativ. Also da sollte jeder aufpassen. In unserem konkreten Verfahren haben wir so eine Art Domino-Effekt der Verfahrenserweiterung sozusagen mitbekommen. Das heißt, aus sogenannten Kontaktpersonen sind selber Beschuldigte geworden, deren Freunde und Bekannte wiederum werden dann zu Kontaktpersonen, um dann später auch zu Beschuldigten zu werden. Und in unserem Verfahren sind jeweils nach zwei angeblich konspirativen Treffen die Zahl der Beschuldigten um jeweils eine Person erweitert worden. Also das kann dann in dem konkreten Fall, dauert das auch manchmal nur ein, zwei Tage, bis dann so ein Verfahren gegen eine weitere Person erweitert wird. Und wir haben die jetzt inzwischen etwas skurrile Situation, dass die vier Ursprungsbeschuldigten, gegen die seit September 2006 ermittelt wird, dass sich da der Tatverdacht, der einfache Tatverdacht, der Ausgangsverdacht nicht weiter erhärten ließ und dass aber die drei später in das Verfahren eingestiegenen jetzt mit einem dringenden Tatverdacht konfrontiert sind. Das heißt, also das gibt auch ein bisschen einen Ausblick darauf, wie dieser Ermittlungsparagraf 129a funktionieren soll. Also der ist eben gar nicht dazu da, jetzt konkret was herauszukriegen über die Personen, wo man, gegen die man zuerst ermittelt, sondern der hat die Funktion, wie so ein Schleppnetz möglichst viele Kontaktpersonen zu überprüfen und zu schauen, wo kann man da vielleicht noch einen Ansatz finden, um eine weitere Kriminalisierung durchzusetzen. Das wären die zwei Aspekte, die mir da wichtig erscheinen.
Ja, zu einer politischen Bewertung kommen wir ja im Weiteren noch. Vielleicht kann man, wenn man zusammenfassen will, sagen, du hast zwar nicht im Wald deinen Körper gestellt, aber dir ist eigentlich zum Verhängnis geworden, dass du gut gebildet bist und dein Intellekt und möglicherweise noch, dass deine wissenschaftlichen und publizistischen Arbeiten hohes Google-Ranking haben, also von den Ermittlern leicht gefunden wurden, also im Wege dieser Stichworte. Aber wir kommen zu der politischen Bewertung ja noch. Also man kann sehen, glaube ich, an allen vier Beispielen erstmal, dass doch die Ermittlungslogik reichlich fragwürdig ist, dass aber in allen Fällen die grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte doch sehr stark eingeschränkt wurden. Und in welcher Weise wollen wir jetzt quasi in der nächsten Runde mal klären? Das heißt, welche Techniken der Überwachung wurden eigentlich eingesetzt? Und was sind so die Ergebnisse dieser Überwachung? Und vielleicht, Jonas, willst du mal beginnen und mal aufzählen, welche Geschütze sie dagegen dich aufgefahren haben?
Ja, ein Punkt zur letzten Runde will ich noch ergänzen. Also zu der Frage, wie kommen sozusagen neue Beschuldigte in das Verfahren, das ist bei uns nämlich noch ein bisschen anders. Wir waren ja zuerst drei Beschuldigte, waren dann ab 2003 zwei weitere. Da ist interessant, wie ich finde, oder besonders empörend, dass sie dann einfach einen Angehörigen dann mitbeschuldigt haben, nämlich den Sohn, weil sie sagten, die verstehen sich gut, vertrauensvolles Verhältnis, außerdem hat er Zivildienst in Auschwitz gemacht und sich mit Marx im Studium befasst. Also das geht dann ruckzuck, ne? Und dann noch den zweiten, das ist dann ein guter Freund, mit dem man joggen geht und der aber auch ein alter Aktivist ist. Und der auch schon mal angeklagt war, weil er die Zeitschrift Radikal verteilt hat, vor 20 Jahren. Also das geht ganz schnell. Zwischen 2001 und 2003 gab es so eine Art Vollüberwachung gegen uns drei zunächst. Das kann man sich so vorstellen, also erstmal das, was man erwartet natürlich, dass die Telefonanschlüsse in der Wohnung abgehört wurden, auch auf den Arbeitsstellen und auch die Mobiltelefone. Auch wenn Sie gesehen haben, dass man eine Telefonkarte verwendet, hat man das dann auch aufgezeichnet. Was auch dazu gehört, zum Telefonabhören oder zum Abhören dieser Verbindung, das ist, dass aufgezeichnet wird, welche Internetseiten man sich ansieht. Das wird dann auch so analysiert, ob das interessant ist oder nicht. Und natürlich, welche E-Mails man an wen schickt und von wem empfängt und zu welcher Uhrzeit. Das ist sozusagen der Bereich des Abhörens. Was dann dazu kommt, das ist die Videoüberwachung, das heißt, vor unseren Wohnungen, Arbeitsstätten wurden Videokameras aufgebaut, versteckt natürlich. Die gehören dem Bundesamt für Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz gibt dann dem BKA diese Bänder oder Protokolle, wann man rein und raus geht und was man in der Hand hat und so weiter. Wenn man dann das Haus verlassen hat, dann überwachen sie noch mehr Dinge in technischer Hinsicht. Das eine sind dann, dass sie natürlich aufzeichnen, wo befindet sich wann das Handy, indem sie diese Funkzellen notieren und da so Karten malen. Das zweite, was sie gemacht haben, ist, dass sie in unsere Kraftfahrzeuge sogenannte GPS-Sender eingebaut haben, also aus denen sich sozusagen die Bewegungen der Fahrzeuge verfolgen lassen, damit man dann auch noch hört, wer jetzt fährt und was die Leute da reden im Auto, hat man dann auch noch Abhöranlagen in den Autos installiert. Und dann kommt so eine grundsätzliche Sache noch, also neben dem, dass man Daten generiert, schöpft das BKA auch alle Daten ab, die andere Behörden schon über uns speichern. Das geht dann also vom Ausländeramt über das Mahngericht bis zum Finanzamt, Stasi-Unterlagenbehörde, also bis hin auch zu solchen Behörden, von deren Existenz mir bis dahin gar nichts bekannt war. Und die schicken da alle ganz recht willfährig sozusagen, was sie über uns wissen. Also jede Überweisung der letzten 10 Jahre ist da dabei. Das ist der ganze technische Bereich, der dann zusammengenommen und ausgewertet wird. Dazu kommt dann die persönliche Begleitung und Fürsorge, also dass dann Observationsteams, manchmal für 3 Monate rund um die Uhr, einen begleiten. Manchmal sind das auch nur 2 Tage oder 1 Tag. Das wechselt sich ab. Da wird dann auch, wenn man dann Leute in Cafés trifft, werden dann auch Aufzeichnungen gemacht, also notiert oder auch mit akustischer Überwachung gearbeitet. Das Letzte, was jetzt auch das Neueste ist, das ist, dass sie dann, also Genossen von uns, die sich in der Initiative Libertad engagieren, Stellen im öffentlichen Dienst anbieten, wo man gegen wirklich eine beeindruckende Entlohnung, vermutlich auch steuerfrei, einfach nur über die politischen Diskussionen berichten soll.
Meinst du das ironisch? Also eine beeindruckend gute Bezahlung oder ist es bei 2 Jahren?
Also es ist mehr Geld, als der Präsident des Deutschen Bundestags verdient.
Das ist ja ganz ordentlich. Wie ist es mit den kommerziellen, also die privaten Datensammlungen, waren die bei dir auch betroffen? Also dass sie etwa auf Bankdaten oder sowas zugegriffen haben?
Ja, also das war recht umfangreich und es war auch natürlich erschreckend für mich persönlich, wie leicht Kreditinstitute, Banken, die Leute, die, wo man die Visa-Karte hat, ne, wie das sofort und also mit welcher Begeisterung an das Bundeskriminalamt herausgegeben wird. Also da gibt es keinen Widerspruch, kein gar nichts, sondern da werden die kompletten Datensätze einfach überlassen. Barabhebungen, wo man welche Kreditkarte genutzt hat und so weiter.
Ich vermute also, dass es bei Hauke so ähnlich war technisch. Kommt bei dir noch etwas dazu, was bei Jonas noch nicht durchgeführt wurde?
Ja, 2 Aspekte will ich noch nennen. Also das gesamte Arsenal, was du genannt hast, ist bei uns laut den Akten auch eingesetzt worden. Ich will noch 2 Aspekte nennen. Also vorweg nochmal, bei uns sind auch natürlich auch, nicht natürlich, sind auch Videokameras an Hauseingängen, gegenüber von Hauseingängen, zunächst vom Verfassungsschutz installiert worden. Interessanterweise, das will ich jetzt hier nochmal zum Besten geben, gibt es allerdings keine Bilder in den uns zugänglichen Akten, Begründung, weil ja dann der Wohnungsgeber entdeckt werden könnte von uns. Also entweder waren es konspirative Wohnungen oder es waren Wohnungen von Mitarbeitern des BKA oder man hat denen Geld gegeben. Der erste Aspekt, den ich nennen würde, ergänzend zu dem ist, Sie haben auch sehr umfangreich Treffen, Vorbereitungstreffen zum G8 mittels Video, mittels Erkennung der Mobilfunknetzdaten überwacht. Und zwar laut den Akten konkret zwei Dissent-Treffen. Dissent ist so das linke, linksradikale Spektrum gewesen, was gegen den G8-Gipfel seit zwei Jahren gearbeitet hat. In den Akten werden genannt zwei Treffen, in Hamburg im Oktober 2005 und im Januar 2006 im Berliner Mehringhof. Dort gibt es eine ziemlich gute, umfangreiche auch Aufzeichnung, wie sie das gemacht haben. Sie haben den Innenhof von einem benachbarten Gebäude gefilmt, haben sämtliche Leute, die in diesen Innenhof hineingegangen sind, gefilmt, haben parallel dazu sämtliche Mobilfunkdaten dieser Waben, dieser Netze um den Mehringhof herum sich geben lassen, um daraus zu sehen, wer hat in der Zeit mit wem telefoniert, haben natürlich die Gespräche auch aufgezeichnet. Das heißt, da sind sämtliche Leute, die da auf dem Dissent-Treffen waren, zumindest filmisch festgehalten worden und offenkundig hat sich die Zahl der Kontaktpersonen, der namentlich dann bekannt gewordenen Kontaktpersonen durch diese Observationsmaßnahmen auch deutlich erhöht. Letztes Beispiel, ich will euch nicht allzu langweilen, ist, dass sie gegen 6 der 18 Beschuldigten Geruchsproben entnommen haben. Das ist an sich ich komme aus dem Westen, selbst in der RAF-Hysterie hat es in den 70er Jahren ein uns bekanntes Medium gewesen, will ich mal sagen. Das kommt offensichtlich aus den Arsenalen der Stasi, was die Harms sehr gerne übernommen hat. Da werden den Leuten Metallstäbe in die Hand gedrückt und diese Metallstäbe werden dann später dann darauf trainierten Hunden vorgeführt und die können das offensichtlich speichern in ihrem Gedächtnis und dann werden die Hunde zu irgendwelchen interessanten Orten des BKA geführt, wo es Anschläge gegeben hat, wo dann irgendwelche Täterspuren gefunden werden sollen damit. Das ist ein ziemlich erniedrigendes Verfahren, mir ist glücklicherweise nicht passiert, wie mir geschildert worden ist, aber das ist eben mittlerweile dieses Arsenal der Verfassungsschützer und der Polizei im Zuge von terroristischer Fahndung.
Also die Geruchsproben sind ja jetzt doch durchaus durch die Presse gegangen und mir schien auch, dass Menschen eigentlich von der Abnahme von Geruchsproben in besonderer Weise also sehr abgeneigt reagiert haben, auch sehr emotional reagiert haben, weil man das als besonders intim empfindet, wenn eben der Geruch aufgezeichnet wird. Und man kann ja hier in Berlin im Stasi-Museum in Hunschenhausen noch die alten Geruchsproben der Stadtsicherheit nochmal angucken, die sind ja da aufgehoben worden. Das ist natürlich sicherlich eine Maßnahme, die sehr umstritten ist. Ich glaube, auch bei normalen Bürgern, die sich sonst nicht weiter dafür interessieren, kam dies in der Presse doch an. Ja, Thomas, bei dir haben Sie ja nochmal einen draufgelegt. Sie haben also ganz große Geschütze aufgefahren, zwar nicht bei dir persönlich, aber in diesem Verfahren, nämlich den doch sehr umstrittenen großen Lauschangriff.
Also wie gesagt, das gesamte Arsenal, was hier schon genannt wurde, gab es bei uns auch. Und in Bad Oldesloe ist auch eine Wohngemeinschaft verwanzt worden und abgehört worden. So eine Erkenntnisse wie gesammelt. Der Beschuldigte schaut sich eine Reportage über die RAF im Fernsehen an und ähnliches. Das gab es also in einer WG auf jeden Fall aktenkundig. Bei anderen kann man es vermuten. Was bei uns auch noch besonders war, dass bei der Telefonüberwachung auch geschützte Berufsgruppen wie Rechtsanwälte und Journalisten hemmungslos abgehört wurden. Also in den Akten, die uns zugänglich sind, sind allein 16 Gespräche zwischen Anwälten und ihren Mandanten zu anderen Verfahren mitgehört, mitgeschnitten und abgeschrieben worden. Und obwohl dem damals geltenden Gesetz und auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung das Abhören von Verteidigergesprächen zwischen Anwälten und Mandanten komplett illegal ist, wurden die abgehörten Telefonate mit den Akten genommen und damit eigentlich gegen das Beweiserwertungsverbot verstoßen. Ein Anwalt hat sich mal beschwert und dann meinte die Bundesstaatsanwältin, was denn eigentlich will, denn zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht mein Mandant. Das A-Verfahren, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich von dem Verfahren auch gar nichts und konnte mir keinen Anwalt nehmen. Abgesehen davon wurden auch zahlreiche Journalisten abgehört. Also uns sind 19 Telefonate bekannt. Es reicht von Tagesspiegel bis NDR Info bis Tagesschau, Spiegel Online und Taz. Und es waren so klassische Gespräche zwischen Redaktion und Informanten und auch die wurden mitgehört, aufgezeichnet und in die Akten gepackt. Und auch da wurde halt der Informantenschutz und das Zeugnisverweigerungsrecht einfach ausgehebelt. Und die Journalisten erfuhren auch nicht mehr davon, dass sie abgehört wurden und jetzt allen bekannt sind.
Und von den Maßnahmen, die jetzt Jonas und Hauke schon berichtet haben, die waren bei dir natürlich auch irgendwie...
Also ich hatte auch ein GPS im Auto, eine Wanze im Auto, meine Telefondaten wurden mitgeschrieben, ich hatte Observationsberichte, all das blieb uns nicht erspart.
Also volle Programm.
Genau.
Ja, ja, André hat ja schon berichtet, bei ihm kam ja diese, ja, die, das Publizieren von Werken dazu, also dass eben über Schriftvergleiche und über Textbausteine da Analysen gemacht wurden. Wie konkret wurde das gemacht bei euch?
Na, zunächst wurden nur diese vorhin auch schon aufgezählten auffälligen Begriffe benannt oder dass mal eine Wortgruppe, wie das auch in den anderen Verfahren stattgefunden hat, herangezogen wird, um eine identische Autorenschaft zu behaupten zunächst. Und in einem Fall ist auch ein längerer Text von einem der Beschuldigten mit Bekennerschreiben der militanten Gruppe in einem sprachanalytischen Gutachten begutachtet worden. Also da gibt es dann ein eigenes Institut beim BKA und diese Schriftvergleiche, die sind so richtig Gutachten, die irgendwie 30 bis 50, in anderen Fällen bis fast 100 Seiten Umfang haben können. Und da werden dann ja, verschiedene Dimensionen der Sprachführung kontrolliert. Also da wird die grammatikalische Form geprüft, ob man Rechtschreibschwächen in bestimmten Bereichen hat oder ob man die alte oder die neue Rechtschreibung benutzt, wie das Verhältnis von Alltags- und Fachbegriffen in den Texten ist. Also das ist ein relativ umfangreiches Programm. Also ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler oder Linguist, also ich kann nicht beurteilen, wie sinnvoll diese Überprüfungsmaßnahmen sind oder diese Sprachanalysen. Und am Ende von so einer Sprachanalyse gibt es so eine Skala von 7 verschiedenen Stufen, also von der Identität der Autorenschaft ist auszugehen, bis die tiefste Stufe non-liquid, also man kann gar keine Aussage treffen. Und in diesem konkreten Sprachgutachten, was es gegeben hat, ist das Ergebnis non-liquid, also sozusagen keine Übereinstimmung festzustellen, aber, und das ist sozusagen in fast allen ja, Ergebnissen, die das BKA produziert, ist es auch nicht auszuschließen. Also das wird sozusagen immer noch hinzugeschrieben. Und obwohl die also ihr eigenes Gutachten hatten, taucht der Anfangsverdacht, dass es diese Sprachähnlichkeit gibt, sozusagen bis hinein in den Haftbefehl, bis in die letzten Stellungnahmen der Bundesanwaltschaft, wird sozusagen, also die ignorieren an der Stelle sozusagen ihr eigenes Gutachten und führen ihren Anfangsverdacht einfach weiter. Also das ist so eine Besonderheit. Dann zu dieser Umkehrung der Unschuldsvermutung, also kann nicht ausgeschlossen werden, gibt es bei uns bei der Videoüberwachung auch noch so einen Anhaltspunkt, also dass konkret bei mir zu Hause eine Kamera vor und eine Kamera hinter dem Haus aufgestellt wurde, um zu überprüfen, ob ich zu den Anschlagszeiten das Haus verlasse. Und die Protokolle lesen sich dann so, wie wir das vorhin gehört haben, verlässt das Haus, kehrt zurück mit Kindern, ohne Kinder, mit Leergut und ohne Leergut und so weiter, mit den konkreten Uhrzeiten. Und da lesen sich die ersten Auswertungen dieser Analysen, die Videoüberwachung ergibt keine Hinweise auf eine direkte Tatbeteiligung und dann kam der Frühling und der Frühling, der lässt die Blätter an den Bäumen grün werden, sodass die hinter dem Haus installierte Kamera eine schlechte Sicht hatte und seitdem steht dann in den entsprechenden Protokollen, eine direkte Tatbeteiligung kann durch die Videoauswertung der Vorderhauskamera sich nicht ergeben. Ob der Beschuldigte das Haus durch den Hintereingang verlassen hat, kann aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht ausgeschlossen werden. Das heißt also, durch die nun mangelhafte Überwachung steigert sich das Verdachtsmoment, dass man vielleicht dann doch da über einen Zaun geklettert sein könnte oder hinter den Mülltonnen sich einen Zugang zur Straße verschafft hat oder so. Also das ist so ein Moment, wo man sieht, die Unschuldsvermutung wird in solchen Ermittlungen also wirklich ganz, ganz hinten angestellt und weitgehend suspendiert. Und ein dritter Punkt, den ich noch nennen will, ist, dass es in unserem Verfahren gegen verschiedene Personen beschuldigt, sowas wie heimliche DNA-Entnahmen gegeben hat. Also dass dann die Beamten des BKA, wenn man in der Kneipe saß, die Aschenbecher sozusagen schneller einsammeln, als das die Kellnerin schafft oder das Zigarettenstummeln oder Flaschen, die man getrunken hat und irgendwo weggeworfen hat, dass die eingesammelt werden und dann zu einer molekularbiologischen Untersuchung eingereicht werden. Dazu muss dann das BKA, weil es sich um so einen wirklich dramatischen Fall des Terrorverdachts handelt, immer eine richterliche Genehmigung einholen. Und die bekommen die aber in der Regel. Also wenn die dann schreiben, wir stellen hier den Antrag, dass wir den gefundenen Zigarettenstummel oder die gefundene Flasche molekularbiologisch untersuchen, dann unterschreibt das der Ermittlungsrichter in der Regel, ohne da irgendeinen Zweifel dran zu haben. Und wir haben in den gesamten Akten sozusagen keinen einzigen Punkt eines Antrags, Telefonüberwachung, diese DNA-Analysen, Observation gesehen, wo der Ermittlungsrichter mal gesagt hat, nee, das sieht er jetzt gar nicht ein, dass er das machen muss, sondern alle Anträge werden genehmigt.
Also das heißt, ja, natürlich.
Ich will nur mal kurz ergänzen, bei uns ist das natürlich auch gewesen mit dem Schiffvergleich. Es hat ja, wie ich schon gesagt habe, 14 Anschläge gegeben und dazu ist ein ganzer Stab von Sprachwissenschaftlern und linguistischen Gutachtern in Gang gesetzt worden, die über Monate sich diese Schriftsätze angeschaut haben. Und ihre Theorie war und ist, dass die 5 Hauptbeschuldigten, die alle journalistisch fähig seien zu schreiben und zu gut formulieren, die hätten ja auch ein Buch geschrieben, dass die Hauptautoren sind. Und da haben sie einen Irrenaufwand betrieben. Wir haben jetzt zumindest mal 2 Aktenordner bekommen mit diesen Schriftgutachten. Das sind über 600 Seiten. Und bei allen kommt dasselbe raus, wie André geschildert hat, non-liquid. Es gibt nichts, was zu beweisen ist. Alles Nieten gezogen. Trotzdem, genau wie bei euch, bleiben sie bei ihren Behauptungen, dass wir diese ganzen Bekennerschreiben formuliert hätten und die Jungen angeleitet hätten, weil die Alten nicht mehr fähig sind, also nochmal über den Zaun zu springen. Ja.
Also zu dem Bekennerschreiben kann ich auch noch anführen, dass es auch seine Tücken hat, weil ein Anschlag, der jetzt uns angehängt wurde, ist etwas vorher noch über Bekennerschreiben der Anti-G8-Kampagne zugeschlagen worden. Wir müssen sich irgendwann mal geeinigt haben, wer den jetzt kriegt. Und ein älterer Anschlag, da hieß es auch bei ganz früheren Ermittlungen, der hängt mit irgendeinem Anschlag auf einen Marinerichter zusammen, eindeutig laut Bekennerschreiben. Also da gibt es auch verschiedene Gutachten mit verschiedenen Ergebnissen, die dann je nach Tagesform oder nach Behörde zugeordnet werden. So einfach, wie sie es behaupten, ist es nicht.
Also kann man wieder mal eigentlich zusammenfassen, die entweder handelt sich hier um vernetzte Terrorgruppen oder aber ihr habt konspirativ die Texte einfach nicht in eurem Sprachstil geschrieben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja, oder wir nutzen alle ähnliche Wörter wie halt Liberalismus oder was das ist.
Ja. Jonas, würdest du versuchen, sozusagen aus diesen, ja, aus dieser Fülle von Maßnahmen ein Fazit zu ziehen und vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, wie du auf die Richter, die all diese Maßnahmen genehmigt haben, blickst heute?
Ja, also das ähnelt sich alles auch bei uns. Gab es diese Gutachten, die Textgutachten, bei uns war das auch alles non-liquid. Es gibt ein paar, sagen wir mal, wichtige Punkte vielleicht, die man so herausheben kann. Das eine ist sicher, dass man festhalten muss, dass das Bundeskriminalamt sich nicht besonders viel darum schert, bei der Überwachung, wenn sogenannte Berufsgeheimnisträger, also Abgeordnete, Journalisten, Ärzte und so weiter überwacht werden. Also nicht nur, dass das gemacht wird, sondern es gibt dann auch keine Scheu, das zu verschriftlichen und in die Akte zu schreiben, was ja auch etwas darüber verrät, welchen Stellenwert das da hat. Das Zweite, finde ich, was augenfällig ist, dass also sehr viel unterschiedlich überwacht wird und dass das dann so zusammengeführt wird, ne? Also Video, Audio, Bewegungsprofile und so weiter, ne? Also dass es so eine Art Rasterfahndungsmethode ist. Was auch wichtig ist, ist gar nicht also der politische Kontext, in dem irgendein Begriff in irgendeinem Text steht, der ist mehr oder weniger irrelevant. Entscheidend ist nur, dass der gleiche Begriff in diesem und in jenem Text steht und für die Bewegung ist das im Prinzip ähnlich. Es ist völlig Wurst, warum man sich wo, wann aufgehalten hat. Entscheidend ist, ob man da war oder nicht. Ein dritter Punkt, das betrifft die richterliche Kontrolle, ne? Das hat André schon angesprochen, also auch in dem unsrigen Verfahren, in diesem Verfahren, sicherlich auch in anderen Verfahren, ist die Regel einfach die, das, was beantragt wird beim Bundesgerichtshof, wird auch genehmigt. Es gibt dann noch so einen Mechanismus, das haben wir auch festgestellt, dass das bei uns auch einheitlich ist. Und zwar, wenn dann, das ist dann immer für 3 Monate, wenn dann neu beantragt werden muss, dann sagt dann die Bundesanwaltschaft in der Regel, es konnten keine relevanten Beweise gesichert werden. Das ist ein Indiz dafür, dass sich die Beschuldigten hochkonspirativ verhalten. Deshalb muss das nicht nur verlängert werden, sondern man braucht dann noch mehr Überwachung, also nicht nur Telefonüberwachung, sondern dann auch noch das GPS. damit, also es gibt so einen Eskalationsmechanismus, ne, bei der Überwachung. Was auch ein wichtiger Punkt ist, abschließend vielleicht, sonst müsst ihr ergänzen, das ist die Rolle des Verfassungsschutzes. Also es ist ja dann auch viel die Rede davon gewesen, Trennung von Geheimdienst und Polizei als Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Da kann man sagen, das ist zwar de jure im Moment noch so, de facto ist das aber nicht so. Also in den Verfahren ein bisschen unterschiedlich, also bei Hauke und auch bei dem unsrigen Verfahren besonders deutlich, ist der Verfassungsschutz nicht nur aktiv an den Ermittlungen beteiligt durch Videoüberwachung und ähnliches, sondern auch in gewissem Rahmen werden da auch den Strafverfolgungsbehörden von den Geheimdiensten Vorgaben gemacht, dass eben gesagt wird, wir wissen ja schon, wer die Schuldigen sind. Ihre Aufgabe ist es nur noch, das zu ermitteln und Beweise dafür zu sichern. Da gibt es also dieses Moment, dass durch selektive Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Strafverfolgungsbehörden auch Einfluss auf solche Ermittlungen genommen wird und die bis zum gewissen Grad gesteuert werden. Das finde ich in unserem Verfahren sehr signifikant an dem Textgutachten, weil es gibt da ein Textgutachten, das das ganze Konstrukt stützt des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das BKA hat da ein eigenes Gutachten gemacht, das widerspricht dem in allen Punkten. Das BKA schrieb dann an den Verfassungsschutz und bat um eine Aufhellung dieser Widersprüche. Daraufhin antwortete der Verfassungsschutz, dass sie da umfangreiche Kenntnisse haben und es also nicht notwendig sei, dass das BKA sich da weiter mit befassen würde. Sie könnten darauf ruhig vertrauen.
Mhm. Habt ihr denn neben den polizeilichen Ermittlungsakten auch Einblick in Verfassungsschutzakten?
Die sind teilweise in Auszügen auch uns vorgelegt worden.
Ja. Na gut, dann wird die Kooperation ja auch nochmal deutlich dann.
Ja, ja.
Ja, wir haben, wolltest du? Okay. Wir haben ja gehört, dass es nicht nur die Beschuldigten betrifft, sondern dass natürlich auch in diesem Fall 2000 weitere Personen betroffen sind. Und wir wollen vielleicht die Zeugen oder diejenigen, die befreundet sind oder Kollegen sind, von den Beschuldigten mal zu Wort kommen lassen und werden einen Brief verlesen lassen von ja, Betroffenen, die nicht beschuldigt sind.
Der Zeugengruppe Berlin als Einstimmung für alle die nach der heutigen Veranstaltung vielleicht eine Ladung im Briefkasten haben werden. Also ein kleiner persönlicher Bericht. In 129a-Verfahren ist es die Regel, dass es diverse Zeuginnenvorladungen gibt. Das liegt am Charakter des Paragraphen 129a b. Gerade Ermittlungsverfahren, die sich auf Organisationsdelikte beziehen, bieten den Staatsschutzbehörden eine gute und gern genutzte Möglichkeit, den sozialen und politischen Hintergrund der Beschuldigten auszuspionieren. Das Interesse der Ermittlungsbehörden geht hier über den eigentlichen Anlass des Verfahrens weit hinaus. Es gibt keine Möglichkeit, sich einer Zeugenvorladung bei der Staatsanwaltschaft zu entziehen. Wir als Zeuginnengruppe stehen und standen vor der Aufgabe, die aus den unterschiedlichen Lebenssituationen resultierenden Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Gibt es Kinder? Wie sind die Wohn- und Arbeitsverhältnisse? Inwieweit sind die Einzelnen politisch aktiv? Oder vor welchen Problemen stehen die Einzelnen? Wir sehen es als unsere Aufgabe, allen gerecht zu werden. Ob uns das immer gelungen ist, ist fraglich. Terrorismus. Warum soll ich hier Zeuge sein? Ich habe nichts zu bezeugen oder habe zumindest keine Ahnung davon. Ich bin zu gut erzogen und stehe fast 20 Minuten vor der Vernehmung, schon vor der Tür des BKA in Berlin-Treptow, als ob ich sehnsüchtig auf den Termin warten würde. Reingehen will ich natürlich noch nicht, also warte ich vor der Tür. Meine innere Unruhe wird geringer, als ich bemerke, dass meine Anwesenheit bemerkt wurde. Und eine äußere Unruhe auf dem BKA-Gelände entsteht und die Beamten an der Pforte immer wieder aus dem Eingang kommen und ganz unauffällig in meine Richtung schauen. Wer steht da wohl vor unserer Tür? Für einen kurzen Moment beginne ich, die ganze Geschichte lustig zu finden. Lange Zeit zum Amüsieren bleibt mir nicht, meine Anwältin kommt und wir gehen zur Pforte. Jetzt wird's ernst. Ich muss meine Ladung und meinen Ausweis zeigen und meine Taschen leeren. Dann der Gang durch den Metalldetektor. Nach einigen Durchgängen mit Alarm gibt der Beamte auf und durchsucht mich per Hand. Ich bin clean, meine Tasche ist es auch, es kann also weitergehen. Wir werden von einem Beamten über das Gelände zu dem Gebäude gebracht, in dem die Vernehmung stattfinden soll. Wir werden in einen vielleicht 10 Quadratmeter kleinen Raum geführt. Der Raum ist komplett voll. Es stehen 2 Tische in dem Raum. Einer steht am Fenster. An ihm sitzt ein Mann, der sich nicht vorstellt. Er wird die ganze Zeit kein Wort sagen, mich aber unentwegt angucken. Er sieht so sympathisch aus wie die Aufgabe, die er hier erfüllt. Am zweiten Schreibtisch sitzt der Staatsanwalt, eine Schreibkraft mit Laptop und Drucker und ein Beamter des BKA. Er hat einen Schnauzbart und entspricht auch sonst ganz gut meinen Klischees. Wir haben uns an denselben Tisch zu setzen. Ich sitze also etwa 1 Meter vom BKA-Beamten und 2 Meter vom Staatsanwalt entfernt. Die Enge wäre selbst unter Freunden unangenehm. Nachdem die Schreibkraft anhand meines Personalausweises die Personalien aufgenommen hat, kommt die Rechtsbehelfsbelehrung und die darauf folgende erste Frage. Sind Sie mit einem der Beschuldigten verwandt oder verschwägert? Ich verneine dies und meine Anwältin weist den Staatsanwalt darauf hin, dass mir doch ein Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht. Der Staatsanwalt gibt zu verstehen, dass ihm dies bekannt sei, er jedoch davon ausgeht, dass dies nicht alle seine Fragen umfasse. Die Fragen seien in 2 Blöcke unterteilt, eine mit Fragen zur Person und eine mit Fragen zur Sache und zumindest der erste Teil könne und müsse von mir beantwortet werden. Der erste Block wird mit der Frage zu meinem beruflichen Werdegang eröffnet. Da ich weder beim BKA noch der BAW eine Anstellung anstrebe, beschränke ich mich auf die Nennung meiner momentanen Berufsbezeichnung. Das muss reichen. Die Gesichter der Beamten verraten, dass sie sich mehr erhofft hatten. Aber meine Lebensgeschichte geht hier niemandem was an. Und nach dieser Einstiegsfrage ist der Block mit den Fragen zur Person auch schon beendet. Wenn der Block mit den Fragen zur Sache auch nur aus einer Frage besteht, denke ich, dann bin ich hier schnell wieder raus. Ich werde in dieser Hoffnung aber enttäuscht. Zunächst wird mir eine Lichtbildmappe vorgelegt. Nachdem ich mir diese nicht von alleine anschaue, beginnt eine Diskussion zwischen dem Staatsanwalt und meiner Anwältin, ob die Strafprozessordnung eine Pflicht zum Anschauen einer Bildmappe enthält. Der Staatsanwalt ist schlau und lässt den BKA-Beamten das Ganze nochmal als Frage formulieren. Sehr geehrter Herr XY, würden Sie freundlicherweise die Höflichkeit besitzen, sich bitte die Bildmappe anzuschauen? Oder so ähnlich lautet die Frage des Beamten. Die übertrieben höfliche Formulierung lassen meine Anwälte und mich kurz auflachen und den BKA-Beamten erröten. Ich erkläre mich bereit, die Bildmappe anzuschauen, kündige aber bereits an, hierzu keinerlei Fragen zu beantworten. Damit ist das Thema Bildmappe wieder vom Tisch und wir kommen zur zweiten Frage. Wie lautet Ihre Meldeadresse? Verstehe ich den BKA-Beamten und bin erstaunt. Mein Kopf rattert. Was soll das? Sie haben meine Meldeadresse doch schon zu Beginn aufgenommen. Da ich schweige, wiederholt der Beamte seine Frage. Wie lautet Ihre Mailadresse? Ich muss innerlich kurz lachen, weil ich das so falsch verstanden hatte, bleibe äußerlich aber ruhig und sage, dass ich diese Frage nicht beantworten werde. Das passt dem Beamten nicht. Der Staatsanwalt belehrt mich über die Zwangsmittel des § 70 StPO. Ordnungsgeld bis 1000 Euro und Erzwingungshaft bis 6 Monate und stellt die Frage erneut. Ich bleibe dabei, die Frage nicht zu beantworten, worauf der Staatsanwalt fragt, ob diese Mailadresse mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammenhänge. Auch diese Frage bleibt unbeantwortet. Hierauf bitten die Beamten um eine kurze Unterbrechung und wir verlassen den Raum. Nach einigen Minuten werden wir wieder in den Raum gebeten und uns wird mitgeteilt, dass die Befragung nicht fortgeführt wird, da dies keinen Sinn mache. Für uns ist dies keine Neuigkeit, wir hatten schon im Vorfeld auf diesen Umstand hingewiesen. Der Staatsanwalt kündigt nun an, dass die Geschichte damit nicht beendet sei und ich mit einer Ladung nach Karlsruhe zu rechnen habe. Er überlege sich noch, ob er vorher ein Ordnungsgeld beantrage oder auf diesen Schritt vorerst verzichte. Dann dauert es sicherlich noch einmal 10 Minuten, bis alle Beteiligten mit dem Protokoll zufrieden sind und es unterschreiben. Wir verabschieden uns und verlassen den Raum. Erst am Ende des Ganges kommt uns ein Beamter nachgelaufen. Im Eifer des Gefechts hatten sie vergessen, dass wir uns ja gar nicht unbewacht auf dem Gelände bewegen dürfen. So werden wir jetzt zur Pforte begleitet. und verlassen das Gebäude. Ich bin froh, wieder in der frischen Luft zu sein und die Sache zumindest vorerst hinter mir zu haben. Schlauer bin ich bei diesem Termin leider nicht geworden. Dabei hatte ich mir doch erhofft, endlich zu erfahren, was ich mit Terrorismus zu tun habe. Immerhin weiß ich jetzt, dass meine Mailadresse im Terrorzusammenhang steht. Mein Leben ist wohl doch viel spannender, als ich immer dachte.
Ja, vielen Dank. Was man wohl aus diesem Statement lernen kann, ist, dass eben diese Überwachungsmaßnahmen und die Ermittlungsmaßnahmen auch eine persönliche, private Komponente haben. Und ja, diese private Komponente ist auch Thema unseres nächsten, etwas kürzeren Gesprächsblocks. Wir müssen ja in der Zeit bleiben. Ich hatte im Vorgespräch alle Beschuldigten schon mal gefragt, ob sich eigentlich in ihrem privaten Leben was verändert hätte mit dem Wissen über die Überwachung. Und eigentlich habe ich die einhellige Antwort bekommen, nein, eigentlich nicht. Aber als wir dann noch ein bisschen länger geredet haben, ist doch klar geworden, ganz so ist es nicht. Und vielleicht, Jonas, willst du mal beginnen und sagen, was sich für dich verändert hat?
Ja, also das ist natürlich so, wie du dargestellt hast. Wir haben ja gesagt, nein, wir sind vorher davon ausgegangen, wir wissen alle abstrakt, oder ich kann es für mich sagen, durch unsere politische Aktivität war mir abstrakt klar, natürlich muss man davon ausgehen, dass Telefone abgehört werden und so weiter und so fort. Dann weiß ich das ja auch schon seit 2002, weil das mir ja in Rechnung gestellt wurde. Ne? Doch muss ich sagen, also auch wenn man dann, wenn ich dachte, gut, die werden das schon alles überwachen und man daraus natürlich irgendwelche Konsequenzen zieht oder auch keine, ist es dann doch schockierend, wenn man liest, wie sie es machen und wie umfangreich es ist. Also das gibt einem ein unangenehmes Gefühl. Zum Beispiel kann ich sagen, dass besonders, wenn man frisch damit konfrontiert ist, hatte ich ein sehr unangenehmes Gefühl in meiner Wohnung, weil man natürlich die ganze Zeit anfängt zu überlegen, filmen sie eigentlich auch durch das Fenster, sind sie jetzt dabei. Man ist irgendwie nie zu... Man denkt, man ist zu Hause und hier sozusagen alles in Ordnung. Und das ist dann einfach nicht mehr so. Hm.
Also wir wissen ja quasi statistisch, dass aus deinem konkreten Umfeld 50 Betroffene mit abgehört wurden. Im Prinzip ist das gesamte Kontaktumfeld eines Menschen fast. Verhalten sich diese Bekannten, Freunde, Arbeitskollegen dir anders gegenüber jetzt?
Das kann ich so direkt nicht sagen, also weil das mit dem Abhören ja auch schon seit nunmehr 5 Jahren bekannt ist. Das gab natürlich ein bisschen Schmunzeln und ein Erschrecken zugleich. Im Grunde muss ich sagen, dass ich da nicht merke sozusagen, dass sich Leute von mir abwenden oder was ich schon merke ist, Leute überlegen sich, ja, man macht keine Scherze am Telefon, weil das Bundeskriminalamt versteht keinen Spaß. Ne? Mhm. Also die haben keinen Sinn für Ironie oder ähnliches. Also so ein Satz, den man dann mal sagt, dem müsste man ungespitzt im Bodenrahmen, das sollte man nicht sagen, weil das ist für die sozusagen, das wird dann auch ein Vermerk angefertigt, Beleg der extremen Gewaltbereitschaft des Beschuldigten.
Ja. Also wie ist bei dir, Hauke? Also wirst du noch cholerisch am Telefon oder machst komische Politikerwitze?
Also komische Politikerwitze mit Sicherheit und ich verkneife mir allerdings auch genau diese Scherze, weil das auch mal in einem früheren Verfahren mir angelastet worden ist, von wegen, der will immer noch Revolution machen. Also ich rede über revolutionäre Perspektiven am Telefon nicht mehr. Ich streite mich auch vor allem mit meiner Freundin nicht am Telefon. Wir streiten uns lieber so in 4 Wänden, wo ich auch nicht genau weiß, hört der Feind mit oder nicht. Aber da bin ich schon vorsichtiger geworden, das muss ich schon sagen, durch diese... Das ist nämlich immer was anderes, wenn du das abstrakt weißt, so wie du es geschildert hast, geht mir genauso. Und wenn du es dann liest, also da zieht sie dann schon die Schuhe nochmal aus oder mir und kommt die Wut hoch und so, was sie alles bei dir durchschnüffelt haben, bis hin in die Vergangenheit, als meine Mutter noch lebte vor 30 Jahren, was ich da mit der irgendwann mal wo gemacht habe, sowas steht dann in den Akten, das ist völlig gaga. Also,
naja. Ja, okay. Aber du hattest eigentlich im Vorgespräch ja betont, dass dir schon klar war als politischer Aktivist, dass sie, also wie du ja auch schon sagst, Jonas, dass sie eigentlich mitschnorcheln.
Klar. Wobei ich mir trotzdem das Scherzen auch mit meinen politischen Freunden nicht nehmen lasse durch das BKA. Also, okay. Also, ja, je, also Wenn Sie mir 1000 Stück trainieren wollen, dann sollen Sie mir das beweisen. Das können Sie eben einfach nicht.
Wie ist es denn bei dir, Thomas? Hat es eigentlich einen Einfluss auf deine auch politische Aktivität? Da du jetzt ja weißt, bei dir ist es ja noch nicht so lange, dass sie dich abschnorcheln. Hat es einen Einfluss?
Also auch im Antifa-Bereich wird davon ausgegangen, dass man abgehört wird, weil auch das LKA verwöhnt die Antifa nicht gerade durch Nachsicht in Berlin. Deswegen hatte ich schon abstrakt damit gerechnet, dass auch ich abgehört werde. Was sich geändert hat, ist auf jeden Fall, dass ich manchmal schon so diese Denkweisen der Ermittler übernehme in einer Art von so Überangepasstheit. Zum Beispiel kriege ich immer voll Sterne, wenn mein Akku gleich leer ist oder wenn ich morgens verschlafe, weil es gab einen Fall, der hat in Kreuzberg irgendein Siemens-Auto gebrannt und dann haben sie mich gleich messerscharf überprüft und haben festgestellt, in genau dem Zeitraum, es war 0.30 Uhr bis 6.30 Uhr, hatte ich es mal gewagt, mein Handy auszumachen und dann haben sie noch abgehört, dass ich am nächsten Morgen verschlafen habe und die Stimme hat da gegeben, ich hätte auch verschlafen geklungen und dann hieß es, somit kommt Thomas W. als Tatverdächtiger für diesen Brandanschlag in Betracht. Und wenn man mit so einem Ermittlungsdenken konfrontiert ist, fragt man sich dann schon, was kann ich eigentlich noch machen, ohne sie in ihrem Terrorverdacht nicht noch zu bestätigen. Hm. Aber ansonsten, wie gesagt, hatte ich schon vorher auch die Ahnung gehabt, dass politische Aktivisten überwacht werden.
Du analysierst auch die Logik dann und versuchst, sie nachzuvollziehen und dich so zu verhalten, dass du möglichst nicht in deren Logik dich konspirativ verhältst.
Ich erwische mich dabei, wenn ich denke, hups, mache ich mich jetzt hier terrorverdächtig? Was Falsches gesagt, das kann man auch so auslegen. Also so eine Sachen gibt es schon.
Und dann diese Ebene von Überangepasstheit, die habe ich auch kennengelernt. Also gerade in den ersten Tagen, dann, als es ja noch eine Haftverschonung nur gab, der Haftbefehl noch nicht aufgegeben habe, da ist mir einmal passiert, dass ich mit der U-Bahn eine Station zu weit gefahren bin, weil ich irgendwie gelesen habe oder fast eingeschlafen bin und dann standen hinter und vor mir dann plötzlich zwei Männer auf und telefonierten. Er ist jetzt schon bis Humboldt heimgefahren, also weil das von meiner normalen Wegroute abwich oder zu weit gefahren war. Und ich habe dann auch sofort, als ich zu Hause war, zum Telefon gegriffen und habe zwei Nummern angerufen, wo ich wusste, dass die auch abgehört werden und habe dort erzählt, dass ich eben fast eingeschlafen bin in der U-Bahn und deshalb ein Stück zu weit gefahren bin. Und ein anderer Effekt ist durchaus auch, dass versuche ich jetzt langsam wieder abzulegen, also dass ich mich bei solchen Alltagsverabredungen, also kommst du heute Abend auch in die Kneipe, dann plötzlich dabei erwischt habe, dass ich dann gesagt habe, du meinst die Kneipe sowieso in der Sowieso-Straße und dann mein Gesprächspartner, ja, weißt du doch, wo die ist? Ja, ich wollte es nur nochmal sagen und dass das jetzt eine Ebene ist, die also wo ich versuche, wieder zu einem normalen Verhalten zurückzukehren und wo man aber sieht, na klar, also macht das einen Unterschied, ob du abstrakt weißt, es gibt Abhörmaßnahmen oder ob du das dann in den Akten liest und sozusagen die Interpretationsspielräume, die ein ganz normales Leben halt mit sich bringt, sozusagen schwarz auf weiß gedruckt siehst. Und also, und weiß nicht, das wäre wahrscheinlich mal so eine längere Diskussion mit Leuten, die das auch schon sozusagen länger als jetzt ein halbes Jahr wissen, dass das mit ihnen so passiert, wie man sich da richtig verhält. Also das wäre dann für die nächste Veranstaltung vielleicht ein gutes Thema. Ja. Also wie geht man mit Überwachung um?
Das hat natürlich jetzt eine gewisse humoristische Komponente, aber so wirklich lustig ist es ja nicht. Also bei dir ist es ja noch so, oder bei mehreren hier ist es ja noch so, dass du auch Familienvater bist. Und wie haben sich eigentlich die Durchsuchenden gegenüber deinen Kindern verhalten?
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil also ich wurde ja gleich festgenommen und habe gefesselt auf dem Boden gelegen. Ich kenne das also nur aus Erzählungen, also dass die relativ schnell aus der Wohnung verschwinden sollten und fertig gemacht wurden, um dann zur Kita dabei zu gehen. Da war ich, also ich war schon noch in der Wohnung, habe das aber nicht selber sehen können, ob das besonders rücksichtsvoll war. Also die haben noch geschlafen und wurden eben von den bewaffneten Beamten in ihren Zimmern überwacht. Oder überrascht, aber sind offensichtlich nicht aufgewacht, soweit ich das weiß.
Ah, okay. Was wolltest du noch sagen, Jürgen?
Ja, ich wollte noch ergänzen, also auch weil du gerade ansprachst, die humoristische Komponente. Es ist natürlich so, dass das alles Angst macht, ne? Auch, oder nicht Angst vielleicht, dass Leute ganz schnell wissen, also man selbst und andere, wie soll man sich verhalten, ne? So, ein Telefon gibt dann seltsame Telefongespräche und so. Und ich finde es schon sehr wichtig, dass man es schafft, sozusagen dieser Angst und dieser Verunsicherung zu trotzen und sich nicht das Leben wegnehmen lässt. Ne? Das finde ich also was ganz Entscheidendes, neben dem, dass man natürlich alles verschlüsseln sollte und es ihnen nicht leicht machen sollte, aber finde ich eigentlich noch wichtiger, man darf sich von ihnen nicht das wegnehmen lassen.
Guten. Ja, André hat ja vorhin berichtet in der Eingangsrunde, dass Oliver, Florian und Axel vor wenigen Tagen eine Haftverschonung erlangt haben, also dass sie jetzt erstmal wieder auf freiem Fuß sind. Und ja, wir wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, Statements hier vorzutragen. Dazu wird Jonas jetzt, wer wird es verlesen?
Ja,
du wirst verlesen?
Ein Statement ja, das hatten dazu wir verlesen. Also geplant, das ist ja alles sehr, sehr kurzfristig, also wir haben das da auch zusammen vorbereitet. Jetzt hat das aber aus mehr technischen und gesundheitlichen Gründen nicht in der Frist geklappt, deshalb also viele Grüße möchten wir ausrichten für alle, die hier sind und auch alle, die mitgeholfen haben von Axel, Florian und Oliver, also den drei weiteren Beschuldigten, die kürzlich Haftverschonung erhielten. Sie haben vorgehabt, in Ihrem Beitrag das zu thematisieren, was Ihnen auch vorgeworfen wird, nämlich die Auseinandersetzung mit der Bundeswehr, mit der Aufrüstung in Europa. Und das ist auch das Thema, was Sie stark machen wollen. Da gibt es eigentlich jetzt vielleicht auch noch was ganz Schönes. Es hat nämlich hier eine kleine Postkarte uns erreicht, auf der Tschüss Mama steht. Interessanter ist, was hinten drauf steht. Es ist nämlich auch ein kurzer Gruß, und zwar aus Italien von der Generalversammlung der Bewegung gegen den NATO-Stützpunkt in Vicenza, die diese Veranstaltung einen antimilitaristischen Gruß schicken. Danke. Ja, sodass wir jetzt leider diesen Beitrag, das hat einfach in der Zeit nicht geklappt.
Ja. Naja, die aktuellen Entwicklungen können sich ja alle Informationswilligen auch auf euren Webseiten immer wieder ansehen, die ja sehr aktuell gehalten werden. Dann kommen wir jetzt schon zur Abschlussrunde, wo es nochmal um eine politische Bewertung der ganzen Ermittlungsmaßnahmen gehen soll. Das heißt, wie ordnet ihr diese Maßnahmen politisch ein und wie wirksam können solche großen 129a-Verfahren gegen die linke Szene denn sein? Vielleicht könnt ihr dann mal ja, eure Meinung sagen. Hauke, willst du beginnen?
Also ich sehe unser Verfahren der militanten Kampagne gegen den G8, vor allem wie sie ermittelt haben, und Jonas hat da schon darauf hingewiesen, nämlich die Verschmelzung der geheimdienstlichen mit den polizeilichen Ermittlungstätigkeiten, also die Verschmelzung von Verfassungsschutz und BKA als eine Vorwegnahme eines neuen Gesetzes, des sogenannten BKA-Gesetzes, was Bundesinnenminister Schäuble im Sommer in die parlamentarischen Beratungsgremien reingegeben hat. Dort soll nämlich neben der zu Recht in der Presse skandalisierten Online-Durchsuchung zukünftig es erlaubt, ausdrücklich erlaubt und sein, dass Geheimdienste und Polizei in einem Apparat zusammenarbeiten. Und genau das ist aber, wir haben es ja auch hier, auch andere der Beschuldigten geschildert, ist eigentlich schon gängige Praxis. Besonders gängige Praxis, seitdem Otto Schily rot-grüner Innenminister war, der immer, wenn es um irgendwelche terroristischen Verdächtigungen ging, seine grundgesetzlichen Sicherungen durchbrannten und es erlaubt hat, dass der Verfassungsschutz mit dem BKA Informationen ausgetauscht hat, zum Teil eben gemeinsam ermittelt hat. Unser Verfahren ist da ganz klassisch die Vorwegnahme. Ihr könnt das sogar im Internet nachlesen. Es steht mittlerweile diese Novelle des BKA-Gesetzes im Internet, ist auch zu sehen. Wesentlich ist neben der Online-Durchsuchung, die bei uns ja in dem Verfahren auch angewandt worden ist, und dieser geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz, die Verschmelzung von Verfassungsschutz und BKA, also genauer gesagt, hier wird das BKA dann einen Geheimdienstapparat bekommen, ist eben weiter in Paragraphen 20a bis y vorgesehen, dass die Abschaffung des Rechtes auf Aussageverweigerung, also die Beschuldigten haben zukünftig kein, wenn sie unter Terrorismusverdacht stehen, kein Recht mehr auf Aussageverweigerung. Und noch weiter ein interessanter Aspekt, der europaweit ja auch schon in einigen Ländern gilt, ist die Einführung der Schutzhaft. Das heißt, die unbeschränkte, zeitlich unbeschränkte Gewahrsamnahme von sogenannten Gefährdern. So heißt es in der Sprache der Polizei. Das ist zum Glück bei uns noch nicht passiert. Das droht aber allen zukünftigen Menschen, die unter Terrorismusverdacht hier in der Bundesrepublik Deutschland geraten. Der Verfassungsschutz hat in unserem Verfahren das ganze Verfahren eingefädelt und er hat es über weite Strecken auch gelenkt, was an sich überhaupt nicht seine Aufgabe ist, sondern das ist ausdrücklich laut Gesetz die Aufgabe der Bundesanwaltschaft und der ihm unterstellten Behörde des Bundeskriminalamtes. Diese Verschmelzung zwischen, da hat Jonas schon darauf hingewiesen, zwischen Verfassungsschutz und BKA ist an sich seit dem Ende des Nazifaschismus und der Zerschlagung der Gestapo in Deutschland verboten. Das wird jetzt aber wieder aufgehoben werden. Das droht uns zumindest. Politisch, und damit komme ich mal zu dem Konkreten nochmal, hat uns Aktivisten im Zuge der Vorbereitung des Aktionstages gegen die globale Landwirtschaft diese damalige Durchsuchung vom 9. Mai eher Auftrieb gegeben. Es gab eine wunderbar kraftvolle Spontandemonstration abends von 4.000 Leuten. Da waren wir alle baff. Wir haben es zum Teil nicht mitgekriegt, weil wir ab 9 Uhr dann das erste Beschuldigtentreffen gemacht haben. Es war schade, aber wir haben uns dann viel darüber erzählen lassen. Und es hat auch den anderen Leuten, die in dem, es gab ja eine bundesdeutsche Vernetzung zu diesem Aktionstag, eher Auftritt ergeben, als dass es uns eingeschüchtert hat. Hinzu kam, dass also auch die Solidarität nicht nur hier in Berlin und Hamburg, sondern bundesweit ziemlich groß war und dass auch die Presse überraschend vielfach auf unserer Seite stand. Wenn wir darauf achten, dass bei Aktionen gegen die weltweite Zerstörung der bäuerlichen Landwirtschaft und gegen den industriellen Raubbau der Natur sowie gegen die Verantwortlichen für den Klimawandel in den Konzernzentralen und Regierungspalästen, wenn wir darauf achten, dass wir bei diesen Aktionen unsere Kritik und unsere Aktionsformen so anlegen, dass sie breiten Bevölkerungskreisen nachvollziehbar oder gar sogar verständlich ist, dann brauchen wir keinen Staatsschutz der Welt fürchten. Und ich glaube, wenn wir das einhalten, diese Bedingungen, dann müssen wir auch nicht klein beigeben. Soweit meine Einschätzung. Also wir machen weiter wie bisher.
Ja, vielen Dank. Wer sich übrigens den BKA-Gesetzentwurf mal im Detail ansehen will, auf den Seiten des Chaos Computer Club ist dieser veröffentlicht und steht zum Download bereit. Vielleicht, wenn man nicht so gute Laune hat. Und der CCC speichert natürlich nicht die IPs. Jonas, wie sieht denn dein politisches Fazit aus?
Ja, das ist gar nicht ein Fazit. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Aspekte, auch natürlich vieles, wo ich mich einfach nur meinem Vorredner anschließen möchte, besonders also auch zu der großen Solidarität, die es vor dem G8-Gipfel gab und dass zumindest ein Ziel, was diese Maßnahmen damals ja recht offenkundig verfolgt haben, nämlich die Linke, und zwar in der ganzen Breite zu spalten, einzuschüchtern, den Leuten Angst zu machen, nach Heiligendamm zu fahren, überhaupt sich zu engagieren, dass das bislang nicht aufgegangen ist, sondern dass wir uns wehren, dass sich die Leute wehren, dass man sich das alles nicht gefallen lässt. Und das ist auch etwas, was ich sehr wichtig und positiv finde. Ich will lieber über die positiven Dinge sprechen. Wir haben schon viel über den ganzen Mist geredet. Was ich auch sehr positiv finde, das ist, weil Telefonüberwachung und so weiter, das ist schlimm. Aber wenn Leute in Haft kommen, das ist eine ganz andere Liga. Und ich bin deshalb, finde ich es sehr positiv, dass es gelungen ist, relativ schnell erst André und dann Axel, Oliver und Florian aus der Haft zu bekommen. Und ich denke, dass es eine große Solidarität gegeben hat. Bei allem Streit, den man haben kann über Fragen der strategischen Ausrichtung, wie auch immer, das ist ja normal in der Linken, ist es doch so, dass sehr viele sich engagiert haben, das unterstützt haben und auch was erreicht haben. Also das ist, was Hauke erwähnte, auch gelungen ist, mehr Leute als die üblichen Verdächtigen zur Auseinandersetzung zu bewegen, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Ich glaube, dass sich auch in eine positive Richtung das Verhältnis zum Staat klärt, weil immer mehr Leute sehen, dass der Staat, also Stichwort BKA-Gesetz, Online-Durchsuchung, was ich persönlich am deutlichsten finde, wie der Staat sich zu den Bürgern ins Verhältnis setzt, das ist das Flugsicherheitsgesetz. Also wenn der Staat ein Gesetz haben möchte, um Passagierflugzeuge abzuschießen, Das zeigt alles sozusagen das Misstrauen gegen die Bevölkerung. Das wird immer stärker institutionalisiert, Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und ich hoffe und glaube, dass es dafür Ansätze gibt, dass es auch in der Bevölkerung eine Auseinandersetzung mit der Schärfe, sozusagen mit der der Staat auf uns zugeht, gibt. Also dass immer mehr Leute verstehen, dass das einzig Vernünftige eigentlich ist, ein Staatsfeind zu sein. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Jetzt komme ich aber doch nicht umhin, einen anderen, etwa auch negativen Punkt anzusprechen, weil nämlich die Frage, ob es gelingt, sozusagen etwas zu erreichen. Wir haben jetzt in den Ansätzen etwas erreicht, es ist aber noch nicht zu Ende, weil natürlich es nur eine Haftverschonung an der einen Stelle ist und auch das ganze sozusagen Moment politischer Verfolgung auch nicht gebrochen ist, sondern weitergeht. Das finde ich nämlich entscheidend, das sieht man eigentlich daran, was danach passiert ist. Und ich glaube, es ist symptomatisch, dass es die neuen Terrorverfahren in diesem Monat, also im Dezember, sich beide gegen ausländische linke Gruppen richten, die weniger Kraft in Deutschland haben, weniger Verbindung, mit einem Wort weniger Lobby, weniger Unterstützung. Das ist einmal, es gab eine Razzia gegen eine türkisch-kurdische kommunistische Gruppe, TKPML 129b, das ist sozusagen der neue Paragraph, mit dem gezielt ausländische linke Gruppen verfolgt werden in Deutschland. Und zum anderen jetzt das allerletzte, ein 129a-Verfahren gegen eine Journalistin, Heike Schrader. Sie wurde bei der Einreise festgenommen. Ihr wird auch ein Terrorvorwurf gemacht. Sie soll vor 10 Jahren Kontakt zu einer damals legalen linken türkischen Gruppe, der DHKPC, gehabt haben, in Deutschland legal, die inzwischen verboten ist, und deswegen wurde sie sofort festgenommen. Die Frage der Lobby, auch da deutlich, sie wurde nämlich freigelassen, weil sie eine Lesung im Bundestag hatte. Das sind ein paar Punkte, ich habe noch vieles auf dem Herzen, aber ich will erstmal da anhalten.
Ja, vielen Dank. Ja, Thomas, wie ist bei dir? Wie siehst du diese Überwachungsmaßnahmen und die Ermittlungen und was bedeuten sie für deine politische Arbeit jetzt?
Na, ich finde, man kann es nicht oft genug wiederholen. Der Paragraph ist ein klassischer Schnüffelparagraph und er dient einfach mehr der Ausforschung politischer Strukturen als weniger der Aufregung von Straftaten. Das wird ganz deutlich auch bei unseren Verfahren. Es ist ja auch statistisch erwiesen, dass gerade mal 2% aller Verfahren überhaupt zu einer Anklageerhebung führen, von der Verurteilung mal ganz zu schweigen. Und die Ausforschung, also es ist halt so, das Resultat ist, politische Aktivisten werden halt bis ins Detail ausgeforscht, werden eingeschüchtert, natürlich auch gesellschaftlich isoliert ein Stück weit, weil so das Wort Terrorist hat immer noch einen hässlichen Klang bei vielen Leuten. Man muss auch sagen, dass natürlich die Betroffenen und ihr Umfeld ausgebremst sind politisch. Sie müssen sich mit Soli-Arbeit beschäftigen, sie sind nicht mehr in den ursprünglichen Bereichen so aktiv wie vorher, was natürlich auch eine Auswirkung von solchen Verfahren ist.
Aber das heißt natürlich nicht, dass du deine politische Arbeit einstellst.
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ja, danke, André. Du hast sozusagen... Du hast jetzt die Bürde des politischen Schlusswortes.
Gut, fange ich mal an. Auch ich werde meine politische Arbeit nicht einstellen. Und was mir sozusagen ganz, ganz wichtig erscheint, ist, dass es in meinem ganz konkreten Fall, in unserem Fall, wichtig war, dass es diese breite Öffentlichkeit, diese ungeheure, breit angelegte Solidarität aus nicht nur dem linken Spektrum, sondern bis hinein in den Reich der Wissenschaften, der NGOs gegeben hat, die sich ja auch dazu beigetragen haben, dass der Fall so öffentlich verhandelt wurde und dass der auch juristisch auf einem ganz guten Weg erscheint. Und hoffe, dass diese breite Unterstützung auch noch anhält, wenn im nächsten Jahr wir ja mit dem Prozess in dem konkreten Fall, ob nun nur gegen die 3 in Brandenburg Festgenommenen oder gegen alle oder gegen welche Konstellation auch immer stattfindet, also dass ich auch denke, so wir haben relativ gute Erfolge erzielen können, also alle sind draußen und der Vorwurf 129a ist zurückgestuft worden auf 129, wo man nochmal in Ruhe sicher begutachten muss, was das eigentlich praktisch heißt, aber dass das eben nur die halbe Miete ist und die Auseinandersetzungen da weitergehen werden, das ist das eine. Zum anderen finde ich es ganz beeindruckend, wenn wir mit einem eigentlich langweiligen und eher unappetitlichen Thema wie Antirepression zweimal so einen großen Saal wie die Volksbühne vollbekommen und halte das auch für ein ganz wichtiges Zeichen, also dass es Solidarität gibt, dass es Interesse an dieser Auseinandersetzung gibt und würde mir aber auch wünschen, dass wir so gut besuchte Veranstaltungen zu den Themen, die kriminalisiert werden, hinbekommen, also dass auch hunderte Leute kommen, wenn wir uns über Antimilitarismus unterhalten, wenn wir uns über soziale Fragen unterhalten oder die Stadtteilpolitik. Und ich kann sagen, also dass dieses Aufgreifen der kriminalisierten Themen also tatsächlich auch was ist, was einem als Beschuldigten relativ viel Mut macht. Also eine der schönsten Grußkarten, ich habe unglaublich viele Briefe in diesen 3 Wochen bekommen, war so eine ganz kleine Karte, da stand nur drauf: André, noch nie wussten so viele Leute, was Gentrification ist, Ausrufezeichen. Und also das sozusagen ist, also auch ein Aufruf, also über die Antirepressionsarbeit, die notwendig ist und also wo wir auch am Ball bleiben müssen, hinauszugehen. Ein zweiter Punkt, den ich hier sozusagen noch nutzen will, auszusprechen, ist, dass ich glaube, dass diese ganz, ganz breite und öffentliche Unterstützung dazu geführt hat, so wie Jonas das auch schon beschrieben hat, dass es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um Überwachung gibt, dass es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um Polizeiarbeit gibt, dass Themen wie Datenschutz, wie Persönlichkeitsrechte etc., dass die breit diskutiert werden und dass wir aus sozusagen der Popularität, die das Verfahren jetzt gewonnen hat, also dass wir da eben doch sowas wie einen politischen Geländegewinn heraus entwickeln müssen, indem wir sagen, so wir machen da auch weiter und wir skandalisieren diese sozusagen Bürgerrechtsverletzung, auch wenn uns als Linke oder Linksradikale sozusagen die Bürgerrechte immer relativ weit hinten auf der Agenda erscheinen, ist das, glaube ich, eine Chance, dass wir uns damit beschäftigen und auch versuchen, in breiten politischen Bündnissen eben diese Polizeiüberwachungsarbeit, den Übergang zum präventiven Sicherheitsstaat etc. zu kritisieren und zu thematisieren und will damit enden, dass unser Bündnis ja Einstellung des 129a-Verfahrens heißt, aber dass wir uns eine wesentlich größere Forderung ja sozusagen auf die Transparente zumindest schreiben, dass wir für die Abschaffung dieser Paragraphen fordern und das wäre sozusagen den Schwung, den wir aus so einer sozusagen politisierten öffentlichen Diskussion in dem konkreten Fall mitnehmen sollten, also der Fall André H., das MG-Verfahren ist eben kein Einzelfall. Jonas hat schon auf die verschiedenen Verfahren auch für andere Gruppen hingewiesen. Wir sitzen hier als Beschuldigte von 4 Verfahren und dass wir mit so einem Schwung und auch mit einer ganz breiten Öffentlichkeit die Abschaffung der Paragraphen 129, 129a und 129b fordern sollten.
Ja, dann bleibt mir am Schluss, mich noch zu bedanken, und zwar zunächst bei der Volksbühne und den Mitarbeitern für die Unterstützung. Des Weiteren bei allen Organisatoren dieser Veranstaltung. Es stehen draußen im Foyer noch diverse Infotische, wo auch Spenden ganz gern gesehen sind. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei Jonas, Hauke, Thomas und André. Und natürlich bei Ihnen.
Und bei Konstanze.
Danke.